Und diese, ja eigentlich, wenn man so will, völlig widernatürliche Philosophie wird mit einer Konsequenz in unserem Land oder in Europa umgesetzt, da schlackert man eigentlich nur mit den Ohren. Es ist unglaublich, wie stringent das Ganze so durchgezogen wird. Und zwar nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten wird das durchgesetzt. Als Instrument für den Einstieg haben die Gender-Aktivisten die UNO ausgesucht. Da akkreditierte Non-Governance Organizations, also Nichtregierungsorganisationen, machtvolle Organisationen sind, die ihre Ziele in der UN durchsetzen können. Da gibt es die IPPF, International Planned Parenthood Federation, Tochtergesellschaft ist Pro Familia in Deutschland, oder WeDo, Women's Environment Development Organization. Und der wichtigste Ausschuss der UN überhaupt ist der Frauenausschuss. Er soll zwar die Interessen aller Frauen vertreten, in Realität ist er aber in festen Händen der Feministen und WeDo. Auch eine andere Anzahl Ausschüsse wird von WeDo dominiert und WeDo kann man ohne Übertreibung als Schatten-UN bezeichnen. Das heißt, die UN, die höchste Instanz, wenn man so will, ist fest in der Hände von Genderleuten. So. Die Frauenforschungsbehörde INSTO hat sich der genderfeministischen Auffassung von Simone de Beauvoir angeschlossen. Keine Frau soll das Recht haben, zu Hause zu bleiben und die Kinder zu erziehen. Das ist das Ziel. Sie darf es nicht mehr. Frauen sollten diese Wahlfreiheit nicht haben, so sagt das Simone de Beauvoir, denn zu viele Frauen würden sie wählen. Das ist die freie Wahl, die wir heute haben. Ne? Wir werden gleich sehen, wie das praktisch durchgesetzt wird. Und wenn man so will, die Ansichten der Mehrheit des UN-Establishment, die Welt braucht weniger Menschen und mehr sexuelle Vergnügung. Da dies zu mehr Kindern führen kann, braucht es freien Zugang zu Verhütung und zur Abtreibung für alle und Förderung des homosexuellen Verhaltens, weil da gibt es keinen Nachwuchs. Es braucht einen Sexualkundeunterricht für Kinder und Jugendliche mit sexuellen Experimenten und es braucht die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder. Das ist im Grunde das Ziel und das ist nicht inoffiziell. Das wird sehr offiziell, kann man überall nachlesen, wird das verkündet und auch tatsächlich durchgesetzt. Und das fing an in Peking 1995 bei der 4. Weltfrauenkonferenz. Da gab es sozusagen das erste Mal diesen Namen Mainstreaming Agenda Perspective, also Gender Mainstream. Da wurde das durchgesetzt und zwar, wie das bei Linken üblich ist, in sehr, sehr langen Sitzungen, wo dann die meisten Frauen schon nach Hause gegangen waren, mit Begriffen, wo dann die Leute aus den Entwicklungsländern in den Lexika oder in den Dictionaries nachgeschaut haben, die fanden gar keine, wussten gar nicht, wovon die Rede ist. Aber auf diese Art, durch Verschleierung von dem, was eigentlich gemacht werden soll, so arbeiten diese Leute dort. Dann wird abgestimmt. Genau. Sehr, sehr raffiniert. Welchen Einfluss die Genderbewegung schon dort hatte, zeigt sich daran, dass die Agenda der UN fast identisch war mit der Agenda der IPPF Pro Familia. Also man kann sagen, von da oben ist nichts Gutes zu erwarten. Gar nichts. Null. Und das ging dann sozusagen von der UNO über die EU bis runter in jedes einzelne Land bzw. Institution. Am 1. Mai 1999 wurde in den Amsterdamer Verträgen Gender Mainstreaming als politische Strategie verbindlich für alle europäischen Mitgliedsländer festgelegt. In Deutschland wurde das per Kabinettsbeschluss sozusagen an alle Institutionen, Schulen, Universitäten, öffentliche Einrichtungen weitergegeben, ohne dass die Bevölkerung jemals darüber informiert worden ist, um was es geht und das Parlament ein einziges Mal gefragt worden wäre, was hier eigentlich abgeht. Man muss sich das mal vorstellen. Das war die rot-grüne Regierung unter Schröder damals. Das war jetzt erstmal für Europäische und das ging dann weiter in den Ländern, wurde das umgesetzt. Und in Deutschland per Kabinettsbeschluss. Volker Zastrow hat das Buch geschrieben, politische Geschlechtsumwandlung, da kann man das nachlesen. Also das heißt, in Parteien, Regierungen, Gewerkschaften, gesellschaftsrelevanten Verbänden und Kirchen, in Kommunen und Zweckverbänden, alle diese Verbände, alle diese sind verpflichtet, die Gender Mainstreaming durchzusetzen. Auch die FDH, ich war also bis vor kurzem Vorsitzender des Hochschulrates der FDH, Freien Theologischen Hochschule in Gießen, auch da muss Gender Mainstream durchgesetzt werden. Es gibt keinen Weg vorbei. Es ist Gesetz. Also man kann natürlich jetzt sagen, es wird ja verkauft als Gleichstellungspolitik. ja, dass die Frauen nicht benachteiligt durften. Aber was dahinter steht, ist ja viel mehr. Es ist ja nicht nur Gleichstellungspolitik. Und das wird, sagen wir mal so, man muss sagen, generell wird diese ganze Geschichte in einer sehr geschickten Salamitaktik gemacht. Und zwar immer unterhalb der Empörungsgrenze. Das heißt, wenn man merkt, oh, jetzt wird es ein bisschen kritisch, die Leute werden jetzt wach, dann fährt man das wieder ein bisschen zurück und macht dann sozusagen, wie der Claude Juncker mal gesagt hat, wir machen mal was und warten ab, gibt es einen Aufschrei, gibt es keinen Aufschrei, machen wir weiter. Und bis wir an einem Punkt sind, wo es kein Zurück mehr gibt. Nach diesem Verfahren wird das durchgesetzt. Die Leute kriegen es gar nicht mit. Die kriegen gar nicht mit, was hier abläuft. Ja, und damit das auch alles korrekt läuft, ist an der Berliner Humboldt-Universität ein Kompetenzzentrum eingerichtet worden, in dem 8 Wissenschaftler darüber wachen, dass Gender Mainstreaming korrekt in den Staatskörper eingepflanzt wird. Das heißt, sie werden überwacht, alle Institutionen. Gender Perspective, kann man sagen, ist eine Weltanschauung. Ihr Ziel ist die Kontrolle über die gesellschaftlichen Institutionen und die Schaffung einer klassenlosen utopischen Gesellschaft. Der gemeinsame Feind ist die Tradition der jüdisch-christlichen Weltanschauung. Das müssen wir uns klar machen. Dieser Hass auf die Evangelikalen oder auf die Christen in dem Bereich, nicht auf die Kirche, die ist ja schon fast schon grün. Die evangelische jedenfalls, ja. Aber sonst diesen Hass, den man da findet, ja, hätte Maria abgetrieben, wird ihr uns erspart geblieben und solche Sprüche, die man da hört. Da ist ein Hass dahinter, das ist unglaublich. Ja, und das wird jetzt eben tatsächlich in die Welt oder in die Gesellschaft implementiert und man weiß ganz genau, wo sind die Hürden oder wo sind sozusagen die Institutionen, die dem entgegenstehen. Das sind schlicht und einfach die ganzen bürgerlichen, christlich-bürgerlichen Institutionen, Ehe, Familie und Kirche. Und ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren gab es einen Ausbruch von einem, gerade in der Kirche, evangelische Kirche, diese Institutionen, auch sagen wir, bis zum Verfassungsgericht heute, wurden ja systematisch unterwandert. Und bei der Kirche hieß es, irgendwann soll man nicht mehr erkennen können, ob unter dem Talar ein Schwarzer oder ein Roter ist. Und da sind wir heute eigentlich. Ja, dass eigentlich fast die ganze Leitungsebene der EKD, die hat eigentlich mit dem ursprünglichen Christentum nicht mehr so wahnsinnig viel im Sinn. Oder Grün, ja. Ja, die Grünen sind ja die Nachfolger der 68er. Ne? Aber das gilt eben auch für diese kleinen Institutionen wie Sitte, was tut man nicht, Tradition, was schickt sich. Und all diese ungeschriebenen Gesetze. Im Grunde sollte der Mensch jetzt total abgetrennt werden von jeder Tradition. Er soll sozusagen wie eine Tabula rasa sein, wo man jetzt einen ganz neuen Menschen drauf züchten kann. Und ganz praktisch heißt es zuerst mal Abschaffung von Ehe und Familie.